Eine unserer Säulen sind die Cleanups, eine andere Säule ist die Fotokunst. Wir machen da Ausstellungen, um darauf aufmerksam zu machen, halt auf eine schöne Art und Weise, damit Leute anfangen, das zu hinterfragen. So, es sieht ja schön aus. Moment, das ist aus dem Fluss. Also, das kann doch gar nicht sein. Wie lange habt ihr da gesammelt, um diesen Berg zu finden oder diese Menge? Es ist doch niemals bei uns vor der Haustür, weil von Weitem sehen viele Flüsse in Deutschland sehr schön grün aus und natürlich. Und alle denken immer, ach, hier ist doch nichts. Bis man dann halt anfängt zu paddeln und an die Ufer schaut.
Tja, wie schön und gesund unsere Flüsse sind, haben wir in der letzten Woche schon recht eindrucksvoll gelernt oder gehört. Wie viel Müll in ihnen schwimmt, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Hi ho Leute, herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Heute nochmals mit einer zugegeben, ja, sehr Surf-Off-Topic-Folge, die uns als SurferInnen aber trotzdem umso mehr angeht. Ja, der ein oder andere geht direkt im Fluss surfen oder aber auch selbst wenn nicht, wo fließt das ganze Wasser und mit ihm letztendlich der riesige Haufen Müll hin? Richtig, ins geliebte Meer und darin surfen wir dann. Was für ein Scheiß aber auch wieder einmal. Jeder weiß es eigentlich, trotzdem verliert man das immer wieder einmal aus dem Sinn und daher kommt heute auch dieses Off-Topic mal hier nochmal konkret auf die Agenda. Ich habe einen spannenden Gast dafür, und zwar die liebe Sabine Zimmermann. Die ist für Kommunikation und Projektmanagement beim Clean River Project zuständig. Von diesem Projekt habe ich das erste Mal vor Jahren gehört, da bin ich mal auf die aufmerksam geworden, im Zuge eigentlich von irgendeiner Patagonia-Aktion. Die Surf- und Outdoor-Marke Patagonia hatte das Clean River Project damals gefördert und auch medial so ein bisschen unterstützt. Ganz ähnlich war es auch mit Riverwatch, dem Verein aus der letzten Woche. Auch da bin ich über einen Podcast aufmerksam geworden, in dem Patagonia-Vertreter und der Uli in einem Gespräch zusammen saßen. Ja, und beide Projekte haben halt Fördergelder von Patagonia erhalten. Das Clean River Project ist nun auch kein Projekt, das von SurferInnen gegründet worden. Da gibt's ja auch eine ganze Menge. Die Surf Riders Foundation hatte ich ja auch schon mal zu Gast hier. Aber das ist wirklich ein Projekt, das dieses Problem einfach schön und mit weitreichenden Ansätzen in die Köpfe der Menschen zurückbringt oder auch erst einfach mal reinbringt. Und daher fand ich es genau den richtigen Ansprechpartner für mich heute. Viel Spaß beim Zuhören. Nächste Woche verspreche ich dann auch wieder ein spaßiges Surf-Thema auf die Agenda zu bringen und das zu behandeln. Heute wird's aber nochmal ernst.
Ja, hi Benny, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne, genau. Es passt gerade gut so in meine Thematiken der letzten beiden Wochen rein, euer Projekt. Irgendwo, da will ich auch als erstes gleich mal so ein bisschen den Link schlagen. Es ging zuletzt um Wasserqualität bei mir, einmal um Krankheiten im Wasser, die dann viel durch Verunreinigung, durch Tiere und durch Fäkalien und ähnliches entstehen. Und in der letzten Woche halt um die Flussgesundheit allgemein, wo ich den Uli von Riverwatch zu Besuch hatte, der auch ein Horrorszenario beschrieben hat, was eigentlich in Deutschland, in Mitteleuropa aus unseren Flüssen mittlerweile geworden ist, dass da eigentlich nichts Natürliches mehr dran ist und dass darunter halt auch die Wasserqualität in den Flüssen und in den Meeren leidet. Ja, und da dachte ich, ich habe bewusst so ein bisschen auf die Müllproblematik in der letzten Woche verzichtet. Da sind wir gar nicht so gekommen auf das Thema, was ja schon fast verwunderlich ist, weil es einfach ein Riesenthema ist irgendwo. Und ja, da dachte ich, da knüpfen wir heute einfach mal an. Und als erste Frage möchte ich dich gerne mal fragen, was dann aus eurer Sicht der ganze Müll unterschiedlichster Art irgendwo halt auch mit dem Wasser, schlussendlich mit den Lebewesen im und am Fluss und ja schließlich auch mit den Menschen irgendwo macht.
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann man natürlich sehr, sehr weit ausholen. Wir sind ja das Clean River Project und unser Ansatz ist so ein bisschen, uns auf den greifbaren Müll zu fokussieren. Das heißt, wir gehen mit Menschen paddeln und sammeln im Kanu und Kajak Plastikmüll beziehungsweise allen Unrat, der nicht in die Natur gehört, und machen dann daraus Fotokunst, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und wir machen auch Bildungsprojekte. Und genau, wenn man halt im Kajak unterwegs ist, kann man nur das mitnehmen, was man halt auch sieht. Das heißt, wir versuchen über diese Schiene Aufmerksamkeit auf die Problematik zu lenken. Natürlich ist das Problem viel weitreichender. Stichwort Mikroplastik. Ihr hattet die Themen Abwasser, Chemikalien in den Gewässern und so weiter. Das sind natürlich Riesenthemen, die der Gesundheit der Flüsse schaden. Und genau, Plastik passt da auch gut rein. Plastik besteht ja oder wird produziert aus Erdöl, hat eine Riesenmenge an Chemikalien, die sich natürlich im Wasser zersetzen und auflösen und ins Wasser übergehen, so wie von den Lebewesen im Wasser und entlang der Ufer und den Vögeln aufgenommen werden. Ich weiß nicht, wie weit ich ausführen will. Ich werde jetzt ja nicht einen stundenlangen Monolog halten. Deswegen können wir vielleicht auf verschiedene Punkte nochmal genauer eingehen.
Genau. Wir kommen da auf jeden Fall auf Details, denke ich, gleich auch, wenn wir so ein bisschen über das Projekt an sich sprechen. Braucht man gar nicht lange drüber reden, ist auch ein einziges Horrorszenario, wenn man manchmal so irgendwo in Gegenden guckt, wo nicht gerade irgendein Clean-up-Projekt durchgerollt ist, was sich da alles so findet. Ne? Und dieses Problem gerade so mit Mikroplastik und halt allgemein mit der Verunreinigung dadurch lässt sich halt auch nicht durch Ansätze wie Renaturalisierung oder sowas retten. Ne? Das war ja so das Outcome der letzten Folge, dass man tatsächlich irgendwo auch viel machen könnte, wenn man einfach Flüsse mal wieder deentgradigt und ein bisschen in die natürlichen Bahnen lenkt und dann auch eine Selbstreinigung eintritt. Bei der Müllproblematik ist das ja nun leider nicht der Fall. Und nee. Ich sag mal, das ist bestimmt auch ein Grund, wo das Projekt angesetzt ist. Und da dachte ich, tauchen wir auch mal so direkt ein zur Entstehung des Projekts. Vielleicht als erstes, wie bist du dazu gekommen und was war deine ursprüngliche Motivation?
Genau, ich bin dazu gekommen, weil ich Wassermensch bin. Deswegen bin ich heute auch hier. Genau, ich bin sehr gerne auf dem Wasser, im Wasser, am Wasser. Bin nach vielen Jahren im Ausland und an den Küsten und auf dem Meer durch Corona wieder in Berlin, in meiner Heimatstadt, gelandet und habe dann halt geschaut, gut, ist Corona, Berlin liegt bekanntlich nicht am Meer, aber was geht in Berlin? Und Berlin hat sehr, sehr viele Flüsse, sehr viele Seen, also ist eigentlich eine sehr grüne und sehr wassernahe Stadt. Und so bin ich aufs Clean River Project gestoßen. Wir haben eine kleine Präsenz in Berlin. Das Projekt ist ursprünglich aus Winningen an der Mosel in der Nähe von Koblenz und ist da vor über 10 Jahren gestartet.
Ja, hast du da so einen Überblick, wie das Ganze losgegangen ist? War das einfach auch der Ansatz, wir machen ein bisschen sauber und aus so einer Hobbyinitiative gestartet? Oder wie war da?
Genau, so ein bisschen der Ansatz kam daraus, halt mehr darauf aufmerksam zu machen. Genau, der Gründer Stefan Horch hat angefangen zu paddeln auf Mosel und Rhein und jedes Mal beim Paddeln ist ihm halt Müll begegnet. Und er kommt aus der künstlerischen Ecke, das heißt, er ist auch Hobby oder Fotograf, professioneller Fotograf, Fotokünstler. Und wenn man halt irgendwie sind wir so desensibilisiert, dass wenn man halt Bilder von Müll sieht, haben alle ein bisschen mit den Schultern gezuckt und gedacht, naja, ja, ist ja bekannt, klar, gibt's überall Müll, ist so, macht schon irgendwer weg, wir haben ja Straßenreinigung und so weiter. Und er wollte aber mehr aufrütteln, hat er gedacht, das kann doch nicht sein, aber warum stört es keinen? Und hat es dann ein bisschen schön hergerichtet und angefangen, den Müll aus der Vogelperspektive zu fotografieren und immer mitzunehmen. Das heißt, eine unserer Säulen sind die Cleanups, eine andere Säule ist die Fotokunst. Und wir machen da Ausstellungen, um darauf aufmerksam zu machen, halt auf eine schöne Art und Weise, damit Leute anfangen, das zu hinterfragen. So, es sieht ja schön aus. Moment, das ist aus dem Fluss. Also, das kann doch gar nicht sein. Wie lange habt ihr da gesammelt, um diesen Berg zu finden oder diese Menge? Es ist doch niemals bei uns vor der Haustür, weil von Weitem sehen viele Flüsse in Deutschland sehr schön grün aus und natürlich. Und alle denken immer, ach, hier ist doch nichts, bis man dann halt anfängt zu paddeln und an die Ufer schaut. Genau, und so ist er dazu gekommen. Und dann hat er eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und ist von Koblenz an die Nordsee gepaddelt und halt mal mit Cleanups unterwegs, mit Ausstellungen und so weiter. Und von da hat es seinen Lauf genommen. Dann sind immer mehr Mitstreiterinnen dazugekommen. Und irgendwann 2016, 18, ich habe die Zahl mal nicht genau im Kopf, wurde dann der Verein gegründet, um das so ein bisschen zu professionalisieren. Also mittlerweile sind wir ein gemeinnütziger Verein, der sich deutschlandweit für saubere Flüsse und Meere einsetzt.
Ja, es ist ein super Punkt, ne? Gerade die Dokumentation des Ganzen und das wirklich mal so darzustellen. Ne? Das ist, die Macht der Verdrängung ist ja dann immer auch riesig. Ne? Ich glaube, fast jeder hat mittlerweile mal von diesem gigantischen Plastikkontinent gehört, der da irgendwo im Pazifik treibt, aber ist auch ganz schnell wieder aus den Köpfen raus. Ne? Und da immer wieder drauf stoßen und so wirklich mit so coolen Illustrationen gerade schon zuschauen.
Genau.
Zu zeigen, ist eine gute Sache, ja, auf jeden Fall.
Und unser Ansatz ist halt das Positive und dass man tatsächlich vor der eigenen Haustür was machen kann. Wir behaupten jetzt nicht, natürlich, wenn du mit einem Kajak paddeln gehst, wirst du dieses Riesenproblem nicht lösen. Du kannst auch mit Aufräumen das Problem der Plastikkrise und der Vermüllung nicht lösen, aber es ist ein kleiner Bestandteil, um Leute halt einfach mehr aware zu machen, in diese Problematik einzubeziehen, dass das überhaupt Klick macht, so ach doch, direkt bei mir in Deutschland vor der eigenen Haustür fängt das Problem schon an. Und was kann ich vielleicht dafür tun? Und wie kommen wir ins Gespräch, ohne jetzt immer mit dem Finger zu zeigen und sagen, das ist schlimm, damit Leute sich ein bisschen mehr um die Zusammenhänge im Kopf machen.
Und ja, mittlerweile ein ziemlich großes Projekt geworden. Ist tatsächlich so, dass es schon gibt es bei euch schon Personen, die das so halt teilberuflich oder sogar beruflich machen? Oder ist es noch komplett ehrenamtlich und Hobby?
Nee, wir haben Team. Manche sind 1-2 Personen in Vollzeit, viele in Teilzeit, projektbasiert und natürlich auch viele ehrenamtliche Helferinnen. Und die Cleanups sind immer ganz viel mit Volunteers. Aber ja, mittlerweile haben wir ein gutes Team, gerade für die Schulprojekte, die das koordinieren und leiten und Menschen, die dann auch genau Teilzeit oder Vollzeit das organisieren.
Ja, spannend. Wenn so ein Cleanup stattfindet, was ist das so für ein Klientel an Leuten? Ist das so richtig bunt gemischt oder hat man schon irgendwie so seine üblichen Pappenheimer, die man in irgendeiner Bevölkerungsschicht verortet?
Nein, wir haben eigentlich immer eine sehr bunte Mischung von Kindern bis ins höhere Alter. Also die Grundbedingung ist natürlich, dass man schwimmen muss, beziehungsweise die Eltern sagen ja, mein Kind kann schwimmen und kommt mit Schwimmweste mit. Aber ja, es kommt natürlich sehr darauf an, ob in Berlin sind immer sehr viele Internationale dabei. Manchmal ist auch das Schöne, dass Leute dabei sind, die noch nie vorher auf dem Wasser waren, dass wir diese Verbindung herstellen überhaupt mit dem Wasser und der Schönheit des Paddelns, des Flusses. Wir machen viel mit Kanuvereinen, die sind natürlich sowieso schon sehr nah an der Natur und machen teilweise auch eigenständig schon viele Cleanups und viele Sachen. Wir machen auch Corporate Teambuilding Events, also gehen mit Firmen aufs Wasser. Da hat man dann die Mischung von den Supersportlichen über Leute, die noch nie im Boot saßen. Also es ist immer ganz interessant, die verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven, die die Leute dann mitbringen und die Erfahrung, die sie so auf dem Wasser haben.
Ja, glaube ich. Wirklich cool, dass es halt auch dieser sportliche Aspekt da drin hat. Ja. Das macht es nochmal ein bisschen greifbarer und noch erlebbarer. Ja.
Auf jeden Fall.
Wie sieht's sonst mit so Partnerprojekten aus? Es gibt ja durchaus, Gott sei Dank, mittlerweile einige Organisationen, die auch dieses Cleanup immer mal auf ihrer Agenda haben. Ich denke, sowas wie Surfriders Foundation hatte ich ja auch schon mal zu Besuch, die auf jeden Fall tätig sind, oder Sea Shepherds organisieren, glaube ich, auch manchmal so Cleanup-Events, Flusswellenprojekte, die irgendwo in der Planung sind regelmäßig bei sowas dabei. Schließt ihr euch da zusammen manchmal oder ist es meistens eher, dass das jeder für sich macht?
Genau, auf jeden Fall. Also es ist auch im Vergleich zu vor 10 Jahren, es ist super, dass es mittlerweile so viele Initiativen gibt, auch Menschen, die an Land sich einfach kümmern um die Stadtnatur, die sich auf den Flüssen einsetzen, die an den Küsten unterwegs sind. Deswegen, wir sind deutschlandweit aktiv, schließen uns dann meistens mit einem Kanu-Verleih oder Verein zusammen und schauen, welche Initiativen dann auch unterwegs sind. Und so kann man sich immer ganz gut vernetzen. Wir hatten in Berlin auch schon mit Sea Shepherd und Surfridern, waren wir da unterwegs. Also man kennt sich auf jeden Fall. Manchmal durch die Förderlandschaft muss jeder so ein bisschen sein eigenes machen, in Anführungszeichen, weil man halt bestimmte Standards oder Häkchen setzen muss und Sachen erfüllen. Aber klar, wir haben halt eigentlich alle dieselben Ziele, manche mehr fokussiert an die Küste, wir sind jetzt mehr auf den Flüssen unterwegs. Aber genau, es ergänzt sich oft sehr gut und ist super zu sehen, weil es ist auf jeden Fall ein Problem, wo es viele Hände und viele Menschen braucht.
Kannst du das so ganz ganz grob sagen, wie viele Leute da so durchschnittlich zu so einem Cleanup-Event kommen?
Was ganz unterschiedlich. Also manchmal sind wir limitiert durch die Bootsplätze tatsächlich, weil wir haben keine eigenen Boote, also arbeiten immer mit dem Verleih, je nachdem, wenn die da halt nur 20 Plätze haben, dann haben wir ein kleineres Event. Wir haben aber auch Events mit 60 bis 80 Personen. Zum Beispiel in Regensburg haben wir eine super Kooperation. Die haben richtig viele Boote, eine tolle Community. Oh, Stichwort ja. Flusswelle, da war auch eine Initiative dabei. Und dann manchmal sind Leute auch an Land, die hinzukommen und die Ufer soweit zugänglich vom Land aus von Müll befreien.
Schulen, spannender Punkt, oder Kinder allgemein. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da so richtig coole Aha-Momente manchmal schon gab, wo Kinder irgendwo dann so auf Sachen aufmerksam geworden sind und dachten, was ist das denn? Da hast du bestimmt ein paar interessante Sachen.
Genau, genau. Wir haben ja unsere Bildungsprojekte für Kinder, die Clean River Kids, und eins, was mehr für Jugendliche ist, die Recycling Roadies, aktuell nur im Ahrtal. Und Kinder sind ja wie kleine Schwämme, also noch super begeisterungsfähig. Ganz oft sind die Kinder dann auch diejenigen, die nach Hause kommen und sagen, nein, Mama, Papa, das darfst du nicht. Und was machst du da? Und wir dürfen hier nicht den To-Go-Becher, wir müssen hier die wiederverwertbare Verpackung nehmen. Und sind super aufmerksam, verstehen das auch sofort, wie die Zusammenhänge sind. Mit den Kindern gehen wir dann tatsächlich noch nicht paddeln, weil die meistens noch zu jung sind, aber gehen dann am Ufer entlang und haben vor einigen Jahren auch angefangen, eine Menschenkette gegen Plastikmüll zu machen. Das sind dann so kleine Müllmenschen, die ja so Kinderkunstwerke die machen und die wir zusammenstellen, dann auch abfotografieren, die sich alle an der Hand halten. Das ist so, ist dann auch schönes, immer wachsendes Kunstwerk, wo Kinder dann auch, teilweise haben wir schöne Ausstellungen in Bibliotheken oder Rathäusern in den Städten. Manche Projekte oder manche Städte sind auch schon seit vielen Jahren dabei, wo wir jedes Jahr hingehen und mit den vierten Klassen arbeiten. Also da gibt's auch schöne Kooperationen. Und die Begeisterung ist auch immer wieder extra Motivation, sich weiter einzusetzen für die nächste Generation.
Ja, naja, genau. Das ist ja das Wichtigste, dass die wenn es nicht von der Jugend rauskommt, ne, die alten Leute kriegt man nur noch einzeln in den Einzelnen irgendwo zu greifen, glaube ich manchmal.
Ja, obwohl da auch sehr viele sind, die auch sehr engagiert dabei sind, von daher. Manchmal in der Jugend hat man ja manchmal die schwierigen Momente, wo es sich dann teilt zwischen, man hat gerade andere Probleme als Teenager, aber mitmachen machen trotzdem alle. Und wir machen auch super Recycling-Workshops, wo wir jetzt eine Recycling-Maschine haben, dank Plastikpreneur, wo wir das Plastik, was wir finden in den Flüssen, tatsächlich säubern, dann schreddern und einschmelzen und daraus Lampen entstehen. Wo dann jedes Kind dann, oder auch kleine Kreise, die man mit nach Hause nehmen kann. Und das ist natürlich super faszinierend zu sehen, wie irgendwas, was wir im Fluss gefunden haben, dann so ein schönes, buntes Spielzeug wird. Oder so eine tolle Lampe, so eine Designinstallation, an der sie mitbewirkt haben. Also wir versuchen auch diesen Multiplikatoren-Effekt einzusetzen. Und genau, es ist halt ein anderer Aspekt unserer Kunst, der immer so mitfließt.
Ja, super spannend. Gerade so der Jugendbereich ist ja, man sieht, finde ich, dass die jungen Generationen da auch irgendwo jetzt einsteigen, ne? Dass Fridays for Future und sowas alles zeigt, dass wirklich da irgendwo, dass da schon ein Wandel ist irgendwo zumindest.
Ja, genau. Es gibt viel Aktivismus in alle Richtungen und ist auch langsam kommt es, glaube ich, auch aus der Bubble raus, sagen wir immer so ein bisschen die Zusammenhänge von Plastikkrise, Klimakrise, Artensterben, dass es nicht separate Probleme sind, die man irgendwie alle einzeln lösen kann, sondern dass sie tatsächlich alle zusammenhängen.
Ja. Diese Kunstwerke, die entstehen, die werden teilweise wirklich als Skulpturen ausgestellt in Museen und Ähnlichem. Dann wird viel fotografiert und dann wahrscheinlich auf den üblichen Social-Media-Kanälen geteilt. Habt ihr noch so ein Best-of von den Sachen irgendwo im Keller stehen? Oder das war so cool, das müssen wir aufheben? Oder wird das danach alles einfach dann entsorgt?
Ja, beides sind zwei verschiedene Sachen. Wir haben natürlich ein paar Kuriositäten, die wir sammeln und ablichten. Aber unsere Ausstellungen sind tatsächlich alles Fotokunst. Also wir haben jetzt selten den Müll. Wir hatten jetzt ein paar Beispielobjekte. Also wir haben zwei Serien, unsere Paddeln und Fotokunst für saubere Flüsse und Meere. Und da haben wir zum Beispiel einen Wal, der aus verschiedenen Plastiktüten gelegt wurde. Und dann, wie gesagt, immer aus der Vogelperspektive wird fotografiert. Bei manchen Kunstwerken erkennt man sofort, dass es Müll ist, bei anderen erst auf den zweiten Blick. Und dann hatten wir vor sechs Jahren jetzt schon, pures Gold. Da ging es mehr darum, die Wertigkeit von Plastik als Ressource zu zeigen. Da wurden dann verschiedene Fundstücke, kuriose Sachen, die wir gefunden haben, mit goldener Farbe eingesprüht und nach demselben Stil fotografiert. wo man dann teilweise auch erst auf zweiten Blick gesehen hat, was ist das denn? Und ach ja, es hat ja Kratzspuren und so teilweise auch überdimensional. Wir hatten so einen Astronaut, der nicht mal 1 Zentimeter groß war, den wir mal am Strand gefunden haben bei einem Cleanup, der dann halt riesig 1,60 mal 1,20 abgelichtet wurde und gedruckt wurde in hoher Qualität und im Hotel de Rome in Berlin hing. Also so verschiedene, da hatten wir dann, haben wir schon sehr schöne Ausstellungen. Aktuell ist die Ausstellung in Rüdesheim am Rhein zu sehen. Genau. Und dann haben wir die auch in verschiedenen Formaten. Also die hochwertige Kunstausstellung, dann gibt es eine mobile Kunstausstellung, die man mieten kann, so auf großen Zaunplakaten, die dann oft irgendwie bei Festivals dabei sind. Letztes Jahr waren wir beim Feel Festival oder bei anderen Sachen, wo es rund um Wasser geht, die dann an den Bauzäunen ausgestellt werden kann, in ganz großem Format. Also es ist ein relativ weites Spektrum an Kunst, genau.
Ja, interessant auch so. Das ist, also kann man sich auch in der Kunst drin ausleben, ja. Und sowas. Schon cool. Was hast du sonst noch so ein kleines Best-of, was so kuriose Fundstücke war, wo du denkst, wie kann sowas denn hier hinkommen so ungefähr?
Ja, in Berlin fanden wir die Story, also wir hatten den auch abgelichtet in pures Gold, so ein Vibrator, da gab es dann lustige Momente. Also einmal fragt man sich, was macht der im Landwehrkanal? Wer hat sich da einen schönen Abend am Sonnenuntergang am Kanal gemacht? Wie kann das passieren? Aber es gab daraus auch lustige Stories, weil der dann auch Teil dieser Purus Gold Ausstellung war, als wir bei den Kunsttagen in Winningen waren und eine Schulklasse vorbeikam, um die Kunst anzuschauen und die ganzen 8-jährigen Kinder dann davor standen. Oh, was ist das? Und alle Erwachsenen und Lehrerinnen versucht haben, Erklärungen zu finden. So, ja. genau, also solche kuriosen Dinge. Kommt sehr auf den Ort an. Also in Berlin ist es viele Kippen, viel Kronkorken, viel kleiner Plastikverpackungsmüll. An Mosel und Rhein sind es dann teilweise auch größere Sachen. Ist natürlich manches, was illegal abgeladen wurde entlang der Flüsse. Aber leider teilweise auch viel, was dann durch die Hochwasser kommt, was natürlich nicht mit Absicht in den Fluss geschmissen wurde, sondern dann eher traurigere Hintergründe hat, wenn man in so einem halben Haushalt am Flussufer findet und so Kinder rutschen, wo man denkt, okay, die sind jetzt nicht mit Absicht in den Fluss gelandet, aber nichtsdestotrotz kümmert sich halt niemand drum, wenn die da am Ufer sind.
Ja, stimmt. Auch ein spannendes Thema. Wenn man dann noch ins Ausland guckt, wo der Müll, den wir dann irgendwo auffangen und der dann da wieder ins Meer geworfen wird, da beginnt dann, wo man manchmal kapituliert wahrscheinlich und sagt, ach Gott, was soll das noch werden mit uns, ne?
Ja, na zum Glück werden die Regeln ja immer ein bisschen immer strenger. Also der Müll im Ausland ist ja nicht nur der Müll aus dem Ausland, sondern ist ja leider auch viel unserer Müll. Also Müllexporte sind ja ein großes Problem, dass über viele Jahre alle Länder einfach gedacht haben, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir machen hier in Deutschland Müll, exportieren den nach Asien und dann müssen wir uns keinen Kopf mehr machen. Mittlerweile sind die Länder dort strenger geworden. Viele nehmen unseren Plastikmüll gar nicht mehr an. Was im Umkehrschluss uns so ein bisschen dazu gezwungen hat, sich damit zu beschäftigen, okay, was machen wir dann damit, wenn wir den nicht einfach auf ein Boot laden können und der weg ist. Und in diesen Ländern, wo der hingeschifft wird, fehlt halt teilweise noch die Infrastruktur, so dass er dann langfristig wieder weggeblasen wird und über die Flüsse wieder im Meer landet.
Ja, und da kommt man dann auch schlussendlich zu dem Thema, wenn man das Kram jetzt auch nicht mehr irgendwo hin verschippen kann, wo man es nicht mehr sieht, ne, dass man endgültig mal drüber denkt, was man denn alles vermeiden kann. Da ist ja auch, ist ja durchaus eine Menge passiert, ne, auch politisch muss man ja immer wohlwollend sehen, was alles jetzt irgendwo verboten ist an Kleinteilen aus Plastik in der EU und sowas. Aber da trotzdem noch viel Luft nach oben, würde ich sagen, ne, da seid ihr bestimmt auch sehr viel tätig und klärt auf, was man denn alles irgendwo vermeiden sollte. Und habt ihr da so eine Best-of, was man auf jeden Fall beachten sollte?
In der Vermeidung, meinst du? Oder?
Ja.
Ja, natürlich, jetzt gibt's ja diese Mehrwegverpackungspflicht, die leider auch noch nicht so effizient ist, wie sie sein sollte. Das heißt, dass eigentlich jedes Restaurant die Möglichkeit bieten sollte, das Essen auch in der Mehrwegverpackung mitzunehmen. Also wir sagen halt immer, für Mehrweg ist besser als Einweg, egal wie umweltfreundlich die Einwegverpackung ist. Wenn sie danach weggeschmissen wird, ist es immer noch Müll. So ganz einfache Sachen sind natürlich Wasserflaschen, üblichen Einkaufsbeutel und so weiter. Die schwierigeren Sachen sind die größeren, großen Quellen der Mikroplastik, zum Beispiel Reifenabrieb oder Kosmetika, wo viele Menschen gar nicht wissen, dass jetzt in der Kosmetik vielleicht Plastik drin ist, weil die nicht sichtbar ist, sondern in Form von flüssiger Mikroplastik da drin ist. Das ist leider immer noch nicht komplett verboten, deswegen ist es ja auch, du kennst ja sicher oder jeder kennt die Inhaltsliste auf Kosmetika manchmal, wenn sie denn zu lesen ist und nicht so mikroklein ist, wo man sich fragt, ja, was schmiere ich mir hier eigentlich ins Gesicht? Also da gibt es auch viel Aufklärungsbedarf, dass man überhaupt drüber nachdenkt, dass selbst manch umweltfreundliche Waschmittel dann doch irgendein flüssiges Plastik drin ist. Genau. Und Reifenabrieb ist tatsächlich eine der größten Quellen von Mikroplastik auch in den Flüssen. Das sieht man natürlich nicht, wenn man paddelt, genau wie die Kosmetik. Aber genau, alles jedes Mal, wenn ein Auto auf der Straße fährt, gelangt so unheimliche Mengen an Mikroplastik in die Flüsse.
Ah, das ist auch spannend. Das wusste ich auch nicht, dass der Reifenabrieb so ein großes Thema ist.
Ne? Ja, also das kann man natürlich jetzt, gut, man kann es ein bisschen kontrollieren, indem man auch, was ja auch die Effizienz steigert, die Reifen im richtigen Druck hat, aber allgemein lässt sich dann nur reduzieren, dadurch, dass halt mehr Lieferverkehr auf die Schiene verlegt wird und allgemein der Verkehr reduziert, aber ja, das ist und bleibt die größte Quelle von Mikroplastikabrieb tatsächlich, weil auf den Straßen, dann kommt der nächste Regen und dann geht's in die Natur und durch die Natur, je nachdem wie flussnah die Straßen sind, sofort ins Wasser.
Ja, das ist spannend. Ein weiterer Grund, einfach mal den Auto-Wahnsinn genau. ein bisschen einzudämmen, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Genau, sonst hatte ich noch mal, ich hatte auch schon mal mit einem Podcast-Partner von mir, der Kaltwasser, eine plastikfreie Modemarke im Surfbereich, die halt auch sehr viel Wert darauf legen, halt nur wirklich Naturmaterialien zu verwenden, weil halt auch die Unmengen Mikroplastik aus unseren Klamotten irgendwo.
Genau, das ist die dritte große Quelle außer Kosmetik und Reifenabrieb, die Textilien, wo ja viele auch nicht sich dessen bewusst sind. Und genau, wir haben auch verschiedene Kampagnen, darüber aufzuklären, dass halt tatsächlich, sofern deine Klamotten nicht komplett aus Naturfasern bestehen, bei jedem Waschgang Mikroplastik gelöst wird. Langfristig wird es vielleicht eine Regel geben, dass es da Filter gibt. Die Kläranlagen werden auch immer besser. Es kann immer mehr und mehr rausgefiltert werden, aber es gibt noch keine perfekte Lösung, die durchweg genutzt werden.
Ja, dann gibt's diese Waschbeutel, ne?
Genau.
Die aber wahrscheinlich auch nur so sporadisch irgendwo helfen.
Ja, da kenne ich mich nicht genau aus. Die sollen helfen. Ich weiß nicht, wo dann das Mikroplastik hin ist. Dadurch, dass man es nicht sehen kann, ist es ja schwer, das dann da rauszulösen. Und es ist ja auch tatsächlich in der Luft. Also mittlerweile wurde Mikroplastik ja überall gefunden. Von der Zugspitze bis zur Antarktis und dem Meeresboden und so weiter, weil es sich natürlich über die Luft auch im Regen überall auf der Welt verteilt.
Ein kompletter Wahnsinn. Ne? Ja. Auch, ja, man fragt sich, also ich frage mich immer, wie es eigentlich so weit kommen konnte, ne? Auch, dass man irgendwie ein Haarwaschmittel verwendet, wo man dann jedes einzelne Haar quasi Plastik ummantelt bei der Haarwäsche, ist eigentlich absurder geht's eigentlich nicht.
Kann man starke Lobbyarbeit. Es gibt viele starke Lobbys, die dahinter stehen, weswegen es auch sehr langsam vorangeht. Also wenn man sich überlegt, halt gerade, dass das Plastik komplett aus Erdöl besteht, zumindest seit den 60er, 70er Jahren. Davor war noch viel Kohle, mittlerweile ist es Erdöl und ja. Dass die Lobby da sehr stark ist, ist ja eigentlich relativ bekannt. Und wenn wir überall anders Öl zurückfahren wollen, dann pushen die jetzt umso mehr die Plastikschiene. Aber das Traurige ist, wenn wir halt sofort fahren, wie wir das aktuell tun, dass dann bis 2050 20% der Ölproduktion tatsächlich für Plastik nur benötigt wird.
Okay, also das ist tatsächlich auch immer, wird immer schlimmer.
Genau, also wenn wir so mit aktuellem Stand fortfahren und natürlich die CO2-Emissionen, die damit zusammenhängen, sind.
Ja, totaler Wahnsinn. Also eigentlich, man hat gefühlt immer den Eindruck, dass eigentlich so ein Bewusstsein dafür da ist und viel getan wird und viel vermieden wird. Aber wenn du sagst, allein die Autoreifen machen im Mikroplastikbereich so ein Riesenthema aus. Ne? Das weiß ja auch keine Sau irgendwo. Ne? Und dann, ja, gruselig einfach.
Ja, leider ist es ein, aber genau die das Bewusstsein, gut, ist mal schwer zu beurteilen, wenn man so ein bisschen in der Bubble unterwegs ist oder du dich ja auch so mit verschiedenen Leuten unterhältst, die sich mit dem Thema befassen, dann denkt man, klar, es passiert viel und manchmal außerhalb der Bubble merkt man dann so, okay, es ist doch noch viel Arbeit zu tun, aber wir bleiben optimistisch. Dass
ja, genau, so muss es ja dann auch sein. Schön auf jeden Fall, dass es solche Projekte gibt und da, ja, ein Lob für auf jeden Fall schon mal.
Dankeschön.
Ein Danke natürlich auch. Wie kann man denn teilnehmen oder auch unterstützen allgemein euer Projekt?
Ja, wir sind natürlich dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, viel von Spenden und Partnerinnen abhängig. Das heißt, wir haben Fördermitglieder und Unterstützerinnen deutschlandweit. Wir haben Firmen, die uns langfristig unterstützen und teils größere Projekte gemeinsam machen. Aber man kann natürlich auch sich als Freiwilliger engagieren. Also ob das jetzt nur die Teilnahme an einer Veranstaltung ist oder einfach, dass man bei einer Ausstellung vorbeikommt oder das weitersagt. Oder man kann auch seine eigenen Initiativen organisieren. Wir hatten letztes Jahr zwei Mädels, die haben eine Spendenfahrradtour entlang der Ostseeküste gemacht, um Spenden für uns zu sammeln und auf das Thema aufmerksam zu machen, haben Cleanups unterwegs gemacht. Wir haben jetzt verschiedene Ambassadors, die im Namen von uns darauf aufmerksam machen, halt verschiedene Paddlerinnen und Menschen mit der entsprechenden Reichweite oder andere engagierte Personen, die an der eigenen Stadt dann Cleanup veranstalten oder wir dazukommen oder genau sagen, hey, ich habe auch Kinder oder ich bin Lehrerin, Lehrer, fände es cool, das Projekt bei uns an der Schule zu haben. Also es gibt große, viele Möglichkeiten, aktiv zu werden oder nur zu unterstützen, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat, ob es jetzt Zeit ist oder Geld oder Reichweite oder ist ja immer unterschiedlich, je nach Person und Lebenslage. Aber genau, wir haben die üblichen Social-Media-Kanäle, wir haben Newsletter, da bleibt man informiert. Unsere Cleanup-Locations ändern sich jedes Jahr. Also meistens sind wir auf jeden Fall an der Mosel und in Berlin aktiv. Dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder in Regensburg und vielleicht verschiedene andere Orte. Und genau, wir machen halt, wie gesagt, auch Cleanups mit Teams. Also wenn uns Firmen anfragen, waren wir da schon im letzten Jahr bei verschiedenen, gerade größeren Feiern zum Geburtstag oder Jubiläum von Firmen oder Sommerfesten und so weiter, wo die dann verschiedene Programmpunkte anbieten für die Mitarbeitenden. Ja, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sehr viele Flusskilometer, also wir freuen uns immer über Unterstützung.
Ja, Unterstützung brauche ich auch immer. Und heute gibt's mal drei Bullet Points zum Thema Unterstützung in meinem Werbeblock. Als erstes, ich brauche Unterstützung beim Podcast in meiner Sommerpause. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Ich habe von dem interessanten Prinzip Podcast Takeover gehört. Hast du vielleicht irgendein spannendes Thema, das du gerne mal in die Öffentlichkeit bringen möchtest? Ein surfrelevantes Thema natürlich gerne. Kann auch ein Umwelt- und Öko-Thema sein. Es kann sein, dass du dich literarisch mit dem schönen Thema Surfen beschäftigst und da einfach was zum Besten geben möchtest. Oder auch einfach irgendwie andere interessante Projekte mal durchleuchten möchtest und davon berichten möchtest. Oder deinen letzten Surftrip, der vielleicht mit besonderen Ereignissen verbunden war, schildern möchtest. Ich möchte einfach dir als Hörer gerne mal die Möglichkeit geben, deine Geschichte vom Surfen zu erzählen oder halt auch eine Geschichte, die mir bisher irgendwo verborgen geblieben ist. Und zu dem Thema stelle ich gerne meine Sommerpause bereit. 6 Wochen Sommerferien möchte ich wirklich tatsächlich gerne meiner Familie widmen und außerdem einigen Projekten, die sonst so bei mir laufen. Und warum soll es da nichts zu hören geben? Wenn ich doch so fleißige und emsige HörerInnen habe, die diese Zeit mit Leben füllen könnten. Meld dich einfach bei mir, wenn du da Bock drauf hast. Zweitens, Unterstützung. Ich habe ja so ein paar Podcast-Partner. Und manche davon passen hervorragend ins heutige Thema, vor allen Dingen die Marke Kaltwasser eben schon angesprochen. Ich habe schon mal mit dem Daniel 2 Episoden aufgenommen. Einmal ging es dabei konkret ums Kaltwassersurfen. Einiges angesprochen, was für mich für meine Ostseetour relevant war. Und in der zweiten Episode konkret über die Müllproblematik. Denn die Marke Kaltwasser ist Pioniermarke im Surfbereich. Die haben keinerlei Plastik in ihrer Herstellung verwendet. Alles nur Naturprodukte, hochwertige Baumwolle oder hochwertige Wolle. Ich hatte zum Beispiel bei meiner Tour auch einen echt fetten orangenen Pullover an, der mich sehr gut warm gehalten hat, direkt nach dem Surf übergezogen. Ach, hervorragend, der hat richtig gut durchgewärmt gleich. Außerdem ein super schönes Teil. Poste ich bestimmt demnächst mal einfach mal ein Bild von. So, das war jetzt mal so richtig Influencer, ne? Mal richtig so eine Product Placement von einem konkreten Gegenstand, den ich gebraucht habe im Werbeblock. Krasse Sache. Hört euch gerne mal die Episoden mit Kaltwasser an und es gibt einen Rabattcode, 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Außerdem erhalte ich eine Provision. Ihr unterstützt mich also auch mit diesem Kauf. Schaut da gerne mal rein. Und dann noch der dritte Punkt. Vielen Dank für die Unterstützung von Markus von Freaks of Fashion im visuellen Bereich. Ich kann nur Audio, Markus kann es visuell. Danke für die vielen Titelbilder. Auch das heutige, schnell von ihm noch am Wochenende vorher erstellt. Coole Sache, immer wieder super. Danke dafür. Schaut doch mal bei freaksoffashion.com oder auf seinem Instagram- oder Facebook-Profil vorbei. Da gibt's eine Menge Lustiges zu sehen. Alles Angesprochene findest du auch in den Shownotes. Egal, wo du diese Folge hörst, in jeder App, auf jeder Plattform, ist eine separate Seite mit den Shownotes. Ein paar Klicks und du bist am Ziel. So, weiter geht's.
Ja, Stichwort Schule fände ich nochmal interessant. Ja. Wenn man jetzt irgendwie eine größere Schule irgendwo hat, kann man sich da an euch wenden, so zum Thema so Aufklärungsarbeit, ob man irgendein Event da mit euch zusammen macht?
Oder? Ja, sehr, sehr gerne. Also unsere Clean River Kids, die Zielgruppe sind so 9- bis 11-Jährige. Also es ist meistens 4. Klassen, manchmal 3. bis 5., je nachdem, wie die Lehrerinnen ihre Schülerinnen einschätzen, was so gewünscht ist. Da können wir entweder einzelne Projekte machen, manchmal auch mit der ganzen Klassenstufe. Es sind dann meistens ein paar Tage, weil wir halt ein Cleanup machen und dann Bildungskomponent, also verschiedene kleine Workshops und Arbeitsblätter und interaktive Sachen rund um das Thema. Leute können auch teilweise schreiben ihre eigenen Geschichten oder machen Gruppenkunstwerke oder machen halt individuelle Kunstwerke. Also es kann ganz individuell gestaltet werden, aber genau. Das ist immer, die sind deutschlandweit und dann die Recycling Roadies, wie wir sie nennen. Das ist das Recycling-orientierte Projekt mehr für Jugendliche. Das ist aktuell nur im Ahrtal. Aber wir hoffen auch, dass wir es in den nächsten Jahren ausweiten können.
Ja, Potenzial ist da, ne?
Genau. Also das ist so ein bisschen Bedarf. Entstanden nach der Fluthilfe. Es gab ja die große Flutkatastrophe an der Ahr. Und dadurch ist das zusammen mit der Herzen oder unterstützt von der Herzenssache entstanden, um den Jugendlichen da wieder so ein bisschen Zukunftsperspektive zu geben. Und die Aufräumarbeiten gehen immer noch voran. Also man merkt, die sind immer noch in ihren Containerschulen. Also das ist auch leider ein langjähriges Problem, was dann zwar schnell aus der medialen Öffentlichkeit verschwindet, aber die Menschen vor Ort doch noch stark betrifft. Und dann ist es immer schön, so ein paar positive Akzente zu setzen und was Schönes daraus zu machen.
Ja, genau. Bis dann das nächste Hochwasser kommt und irgendwo anders, naja, gut, das ist was anderes. Da brauchen wir jetzt nicht noch weiter drauf einsteigen.
Ja, hoffentlich in Maßen. Diesen Winter hat es ja relativ viel geregnet, was ja sehr, sehr nötig war, aber natürlich auch die Flüsse sehr hoch gestanden haben und am Rhein haben wir schon gemerkt, jetzt gab schon viele Aktionen. Wir hatten auch einen riesen Cleanup mit ganz, ganz vielen Initiativen, die alle am Rhein und um den Rhein rundherum unterwegs sind. Und die ganzen Uferbereiche, die überflutet wurden, die sind alle so voll. Also es ist echt Wahnsinn. Und es gibt sehr viele engagierte Menschen, die überall versuchen, noch so viel wie möglich rauszuholen, bevor die Brutzeit beginnt. Weil natürlich versuchen wir auch im Einklang mit der Natur aktiv zu sein. Und es ist dann mal ein bisschen schwierig, weil die Paddelsaison ja auch die Vogelbrutzeit ist und dass man dann schaut, dass man nur an belebteren Ecken unterwegs ist und so viel wie möglich auch vorher entfernt und dann zum Ende der Saison wieder.
Ja, sehr cool. Auf jeden Fall schönes Projekt. Ich verlinke natürlich alles zu euch in den Shownotes, auch in Social-Media-Kanäle. Da findet man auch eine Menge interessantes Bildmaterial,
genau.
Da, wenn man da so durchscrollt. Auch ja, also das ist alles, also bei euch vor allen Dingen halt auch die Kunstwerke, die daraus entstehen. Ich weiß gar nicht, habt ihr auch so diese typischen Bilder, die sind, die habe ich noch so schlimm in Erinnerung, als ein Vogel, der dann irgendwo gestorben ist und der Magen war voller Plastik und alles solche Sachen, ne? Diese
genau.
Horrorbilder.
Ja, diese Horrorbilder und Schockbilder sind ja bekannt, deswegen versuchen wir es mehr auf positive Art zu zeigen, dass man mehr motiviert ist, was zu machen und nicht nur gleich in die Schockstarre übergeht. Genau, also unsere Motive sind alle Fotokunst, also jetzt keine normalen Fotografie in dem Sinne. Wir machen natürlich bei all unseren Events auch mal tolle Fotos, das heißt, man kann sich dann auch wiederfinden, wenn man dabei war. Aber genau, die Kunstausstellungen sind dann mehr so aus Müll, den man vielleicht erst auf zweiten Blick als solchen identifizieren kann.
Ja, auf jeden Fall ein super Einstieg in das Thema, dass man Leute damit reinholt. Und dann kann man die Nummer weitergehen und sich die Horrorbilder und
genau, die sind ja zum Glück teilweise bekannt, deswegen ist ja auch viel mehr passiert, so die üblichen Schildkröte mit Strohhalm im Hals und so weiter und die traurigen Bilder von Walen, die irgendwo angeschwemmt werden und eigentlich voller Plastik sind. Das ist natürlich nicht schön, aber deswegen machen wir es ja auch, dass hoffentlich langfristig weniger genutzt wird, weniger in den Flüssen landet und weniger dann auch im Meer landet.
Ja, super, Sabine. Dann vielen Dank für die Infos und alles Beste weiterhin fürs Projekt. Ich bleibe auf jeden Fall in der Followerschaft und werde ein bisschen teilen und machen.
Ja, sehr gerne. Für alle, falls jemand in Berlin zuhört, wir sind im April, haben wir da eine interaktive Kunstausstellung im Rahmen unseres Projekts Waste of Berlin. Da geht es dann so um die kuriosen Dinge, die wir im Landwehrkanal gefunden haben. Und wir machen da auch verschiedene Workshops und Vernissage. Und da gibt es auch die Möglichkeit, aktiv zu werden und uns kennenzulernen.
Super.
Ja.
Dann vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Ja, gerne. Danke dir. Ciao.
Ja, man denkt schon so viel über das ganze Thema zu wissen. Ich habe wieder einiges gelernt heute. Reifenabrieb, einer der größten Faktoren des Mikroplastikproblems, wusste ich nicht. Aber sehr naheliegend natürlich irgendwo. Macht ja mehr als Sinn, dass da eine Menge Plastik abfällt. Ja, ansonsten dieser ganze Verpackungswahnsinn halt einfach, ne? Das ist schon ein deprimierendes Thema. Auch bei manchen Verpackungen weiß ich echt nicht, selbst wenn es keine Einwegverpackung ist, warum gibt's da nicht einfach bessere Lösungen mittlerweile? Mir fallen als erstes die Dönerrestaurants ein, dass man da immer noch alles in Alufolie einwickelt, obwohl Alufolie nun wirklich das Schlimmste mit ist, was produziert wird, auch in Sachen Plastik und Recycling-Sachen. Das ist absoluter Sondermüll. Trotzdem immer Fett-Alufolie drum. Ganz ätzend, muss ich sagen. Ja, schön auf jeden Fall ein Ansatz, diese Cleanups mitzumachen. Danke an Sabine und das Clean River Project auf jeden Fall dafür. Und auch, wer nicht an so einem Cleanup teilnimmt, sollte einfach immer mal wieder drüber nachdenken, wie er das Thema mit voranbringen kann. Hab gerade beim Surftrip nach einer Ostsee mit dem Josh viel darüber gesprochen. Der sagt, bei ihm in Friesland, bewusst nicht Ostfriesland, sondern Friesland, aber sicherlich auch in Ostfriesland, ist das Thema eigentlich ganz gut angekommen, weil er und auch sehr viele Leute, die er kennt, nehmen immer einen Teil mehr mit vom Strand zurück, als dass sie da lassen, sodass einfach immer der Strand mit jedem Besuch ein bisschen sauberer wird. Da kommt natürlich auch immer gleich wieder alles Mögliche nach, von daher müßig irgendwo. Ja, aber ein guter Punkt. Mehr Infos zum Surftrip gibt's dann endlich nächste Woche. Ich hab's versprochen im Intro, endlich mal wieder ein Spaßthema, ein bisschen weg vom Ernst. Ich hock mich die Woche jetzt mit den Jungs zusammen und wir machen eine kleine Nachbesprechung zur Ostseetour. Könnte lustig werden, Vorsicht geboten also. Bis dahin, macht's gut und eine schöne Woche.
Oh, komm her, du oller Schokoriegelverpackung, du. Ah, und tiefer im Busch hängt noch eine Bierbüchse. Oh, what? Ernsthaft, ey? Was ist das da hinten? 4 Autoreifen, halb versunken im Schlamm. Alter, je bist du deppern, ey. Da komm ich allein nicht weiter hier, du, ey. Und wo bin ich? Hey, so ziemlich in meiner Nachbarschaft, am Bach hier einfach nur. Alter, ist echt nicht wahr. Ja, was soll ich sagen, Leute? Kommt ihr morgen bei mir rum und wir räumen hier auf und übermorgen komme ich dann zu euch? Was haltet ihr davon? Ich habe auch keine Zeit. Bis nächste Woche.